So, ihr Lieben, es ist richtig schön, euch zu sehen. Ich bin ja froh, dass ihr nicht zum Kindergottesdienst gegangen seid, aber ich glaube, ihr habt was richtig Cooles vorbereitet, dass wir gemeinsam hier noch in diesen Text reinschauen können. Ja, das Wetter hat gehalten, ich bin echt froh. Regen war angekündigt, erstmal unter der Woche, aber irgendwie hat sich das alles verzogen. Wir dürfen jetzt hier zusammen sein und ich finde es einfach richtig schön, nicht vorm Bildschirm sitzen zu müssen, sondern eure Gesichter zu sehen, zumindest so ein bisschen. Und einfach zu merken, hey, wir als Mosaik, wir sind hier zusammen und wir dürfen diesen Gottesdienst feiern. Ich will euch zu Anfang der Predigt mit in eine Szene nehmen. Stellt euch vor, es ist Sonntagmorgen in der Früh, ein kleines Dorf, irgendwie schläft noch alles, wie das ja normal ist an einem Sonntagmorgen, wenn alle mal ein bisschen länger schlafen wollen. Die Kamera zoomt irgendwie so rein und dann ist da dieses eine Haus. Da ist irgendwie schon ein bisschen Trubel, da ist schon ein bisschen Tumult, da ist was los. Und wir sehen, wie Mama und Papa voll bepackt mit Taschen rauskommen, das Auto vollstopfen, alles zumachen, das Haus abschließen, nochmal zum Auto laufen, das kleine Kind auf dem Arm, alle werden angeschnallt und los geht die Fahrt. Unterwegs auf der Straße nach einiger Zeit merkt man so, wie auf der Rückbank plötzlich so jemand aufwacht. Jemand streckt sich, jemand meldet sich. Oh, ich bin hier. Wo sind wir? Wacht auf, hat keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Und plötzlich die Erinnerung. Heute fahren wir in den Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Urlaubspläne gemacht habt. Ich denke, wir alle sehen uns irgendwie danach, mal wieder ein bisschen rauszukommen. Und so auch diese Familie unterwegs in den Urlaub. Und wie das so ist, man fährt. Und dann passiert diese eine Szene, diese eine Frage kommt, die wir, glaube ich, alle kennen. Entweder wir haben sie schon gestellt, dutzende Male, oder wir müssen sie uns mittlerweile auch anhören, mehr als wir eigentlich wollen. Mama, wann sind wir da? Ist es noch lang? Und jetzt? Ich glaube, uns allen sind diese Szenen irgendwie bekannt. Wir kennen das, wir haben das selbst gesagt, wir müssen uns das selbst anhören. Und es ist manchmal irgendwie ein bisschen nervig. Aber das Spannende ist, dass in dieser so kindlichen Frage eine extrem tiefe und wichtige Wahrheit steckt. Das Kind hat verstanden, dass es bei der Reise nicht einfach um das Reisen geht, um das Unterwegssein, einfach just for fun. Wir fahren hier mal durch die Gegend. Das Kind weiß, der Grund für die Reise ist das Ziel. Es geht darum, anzukommen irgendwo. Ich bin unterwegs, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Ich will irgendwo hin. Wann sind wir da, Mama? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt in Bezug auf unsere Predigtreihe. Hey Leute, ja, schön und gut, 10-mal Psalmen, wann sind wir jetzt endlich mal fertig? Wann sind wir denn endlich mal da? Ist auch schon ganz schön lang gewesen bisher. Wir haben uns die letzten Sonntage 9 verschiedene Psalmen angeschaut, die Wallfahrtspsalmen sind. Wallfahrtspsalmen sind Psalmen, die gesungen wurden von Pilgern auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Lieder, die gesungen wurden über ihr Leben, Dinge, die sie erfahren haben. Und heute kommen wir zu dem letzten der Psalmen. Hanna hat uns gerade vorgelesen, wir kommen heute zu Psalm 134. Es ist dieser Abschlusspsalm nach diesen 14 vorherigen Psalmen, kommt jetzt der Psalm, den wir uns anschauen. Und es ist irgendwie ein Stück weit der Grund für die Reise, das Ziel. Bevor wir uns den Psalm anschauen, will ich noch ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir Gottesdienst feiern, weil du hier bist und dass du zu uns reden willst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass wir von dir verändert werden. Amen. Die vorherigen Psalmen haben uns alle in so verschiedene Situationen mit reingenommen. Einmal war das so Freude. Einmal war es auch Arbeit, die Herausforderungen der Arbeit. Dann ging es auch um Leid. Was, wenn irgendwie das Leben plötzlich über einen hineinstürzt und es irgendwie keinen Sinn mehr macht? Also die Pilger haben uns mitgenommen, ganz viele verschiedene Lebenssituationen. Das Leben wurde gezeigt, auch nicht nur von der schönen Seite. wenn du jetzt hier zum ersten Mal dabei bist, weil du eigentlich gerade spazieren wolltest und so viele Leute gesehen hast und dachte, hey, ich schaue mir das mal an und jetzt auch hier sitzt, oder vielleicht sitzt du noch irgendwo am Rand und hörst so halb zu und hast diese ganzen Psalmen vorher noch nicht mitbekommen, noch nicht gehört und auch noch vielleicht eine Bibel schon länger nicht mehr aufgeschlagen, dann darf ich dich trotzdem einladen, hier dabei zu sein, weil diese Psalme, die wir vorher angeschaut haben, die werden heute noch mal ein bisschen hochkommen. Und diese gesamte Reise, die wir durchlaufen sind, wollen wir heute ein Stück weit noch mal begehen, mit dem Ziel vor Augen. Diese Psalmen waren ja sehr geprägt von Vielfalt. Also wir hatten so viele angeschaut und die verschiedensten Sachen sind hochgekommen. Aber irgendwie hatten alle Psalmen eine Sache gemeinsam. Sie hatten alle die gleiche Richtung. Diese simple Wahrheit des Kindes, wann sind wir da? Ich will ankommen. Das ist das, was alle Psalmen vereint hat, die wir uns angeschaut haben. Und so auch dieser Psalm heute. Und wir wollen uns das anschauen halt von drei Punkten. Einmal das Lob Gottes, der Segen Gottes und die Gegenwart Gottes. Zum Lob Gottes. Also die Pilgergruppe ist jetzt angekommen in Jerusalem. Sie stehen da an ihrem Ziel. Die Stadt ist vor ihnen, die großen Mauern, der Tempel, all das sehen sie. Und in den ersten zwei Versen wird auch gleich klar, was denn so besonders ist an dieser Stadt. Dreimal wird das erwähnt, was ist. Es geht um das Haus des Herrn, um das Heiligtum, um Zion. Das sind alles Worte, die letztendlich beschreiben, dass es in der Stadt Jerusalem vor allem um die Gegenwart Gottes geht. Das war das Ziel ihrer Reise. Es ging nicht irgendwie um ein paar Sehenswürdigkeiten in Jerusalem, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Bummeln vielleicht, dann noch ein bisschen Sonne, ist ja auch viel Sonne da unten. Die haben sich auf den Weg gemacht, um zum Tempel zu kommen, zu Gottes Gegenwart. Für das Volk war das Zentrale, was den Ort angeging. Es ging um die Begegnung mit Gott selbst. Und nicht nur um die Begegnung, sondern auch ihn dort anzubeten. Wir lesen auf, lobt den Herrn, alle Diener des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebt eure Hände zum Heiligtum und lobt den Herrn. Er ist der Grund. Er ist der Grund für diese lange Reise. Die Pilger erinnern sich, was Gott alles getan hat. Sie preisen ihn, weil er so gut ist. Obwohl manchmal die Dinge nicht so laufen, wie sie sich vorstellen. Und das ist der Grund, warum sie gepilgert sind. Darum ging es. Der erste und wichtigste Punkt, warum wir Gottesdienst feiern, ist, weil Gott hier ist, weil er gegenwärtig ist und weil wir ihn anbeten wollen. So schön das ist, dass wir uns alle sehen können, so schön das ist, unsere Buddies und alle wieder zu sehen, wo wir uns so lange nur online gesehen haben. Der Hauptgrund ist das nicht. Der Hauptgrund ist auch nicht der gute Kaffee aus der Siebträger, den die meisten von uns doch sehr gerne genießen. Es geht um die Gegenwart Gottes. Es geht darum, gemeinsam vor ihn zu kommen und ihn anzubeten. Wir lesen dann auch noch in dem zweiten Vers von den Händen, die zum Heiligtum erhoben werden sollten. Und in der Vorbereitung musste ich da eben erstmal kurz an so ein Coldplay-Konzert denken. Die haben ja dieses Lied, was bestimmt die meisten von euch kennen, Fix You, und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das gar nicht so viel beschreiben, aber dieses Lied, das hat so eine Energie, das ist so eine Power, und die haben so eine Live-Aufnahme von Brasilien. Selbst das Video zu gucken mit einer ordentlichen Box, wo der Ton gut kommt. Du sitzt da, kriegst Gänsehaut und die Leute im Video erheben alle ihre Hände und du denkst dir nur so vom Bildschirm, ja Mann, lass mitmachen, Lichter in die Luft und Hände in die Luft und wow. Ich glaube, dieses Art von Händeheben ist ja gar nicht gemeint. Ich glaube, es ist vielmehr das kleine Kind wieder. Das kleine Kind, was nach der langen Fahrt endlich eine Pause bekommt, endlich sich die Beine ein bisschen vertreten kann und dann irgendwann vor den Füßen der Mama steht und an der Hose zupft. Mama guckt runter. Ich glaube, man muss keinem erklären, was das Kind in diesem Moment will, was das Kind sich wünscht. Es geht darum, nahe bei der Mama zu sein. Und ich glaube, dieses Händeheben ist zum einen sicherlich Ausdruck des Lobpreises, des Dankes, der zu Gott geht. Aber ich glaube, es ist auch dieser Wunsch, hey, ich will bei dir sein. Ich will nah bei dir sein. Nimm mich nah zu dir. Zu diesem Lobpreis sind wir eingeladen. Beziehungsweise, wenn wir es genau nehmen, sind wir eigentlich sogar aufgefordert. Also dieser Vers nimmt drei Imperative in den Mund. Also diese Befehlsform, würde man ja sagen. Und irgendwie kommt da ja direkt diese Spannung auf. Wie kannst du mir befehlen, Lobpreis zu machen? Das ist doch nichts, was du erzwingen kannst. Ich fühle es jetzt gerade nicht und deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Das wäre ja falsch. Authentisch sein ist ganz wichtig. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, authentisch sein ist wirklich wichtig. Also irgendwas vorzuheucheln, ich glaube, das braucht keiner von uns wirklich. Aber diese Aussage, ich fühle das gerade nicht, dahinter steckt auch irgendwie wieder was, ein anderer Kern. Dieser Kern, dass wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es einfach nicht. Ich war gestern bei einer Online-Hochzeit dabei, die in Südafrika stattgefunden hat. Und in der Predigt und auch beim Austauschen der, wie nennt man die nochmal, dieser Eheversprechen, genau. Da war nochmal dieser Moment ganz neu klar für mich. Es geht in dieser Beziehung, in dieser Ehe, dann nicht darum, ob ich immer diese Liebe fühle. Ich werde es vielleicht nicht immer fühlen. Tag ein, Tag aus, alltägliche Hoch und Tiefs. Es geht darum, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, zu lieben. Und ich glaube auch, dass Lobpreis jetzt nicht in allererster Linie dieses Gefühl ist, das wir wollen, sondern auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, Gott zu loben. Und ich glaube, aus dieser Entscheidung heraus können Gefühle entstehen. Aber die Frage ist, was steht zuerst? Stehen zuerst meine Gefühle, die ich brauche, um singen zu können? Oder steht zuerst meine Entscheidung, Gott zu loben für das, wer er ist und was er getan hat? Ich glaube, diese Aufforderungen sollen wirklich keinen Druck aufbauen im Sinne von, du musst jetzt, aber jetzt mach mal. Aber sie sollen uns wirklich einladen und die Richtung zeigen. In der Gegenwart Gottes geht es darum, ihn zu loben, ihm zu danken für all das, was er getan hat und für all das, was er tut, Tag ein, Tag aus. In diesen ersten beiden Versen ging es vor allem um das, was wir machen, was wir als Menschen machen, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir Gottesdienst feiern. In diesem dritten Vers geht es jetzt vor allem darum, was Gott macht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der Segen Gottes. Ich lese ihn nochmal. Der Herr segne dich vom Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Segen. Das ist ja auch so ein Wort, was wir benutzen und vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was das eigentlich heißt. Ich habe mal auf Instagram den Hashtag blessed angegeben, also Hashtag gesegnet. Da gibt es über 135 Millionen Beiträge. Und die meisten davon sind sicherlich nicht irgendwie im christlichen oder kirchlichen Kontext entstanden. Also irgendwie haben wir alle so eine Vorstellung von, was es heißt, gesegnet zu sein. Ich musste auch irgendwie nochmal darüber nachdenken, dass man ja auch oft sagt, sie ist gesegnet mit schönen Haaren. Bei Frauen habe ich mittlerweile gelernt, das ist so ein Ding, dicke Haare, dünne Haare, wie ist das so mit den Locken, wie fallen die morgens, muss man viel machen oder nicht. Sie ist gesegnet mit schönen Haaren und sie muss irgendwie ein bisschen mehr machen. Bei Männern ist das ziemlich einfach. Gesegnet mit Haaren, gesegnet mit keinen Haaren. Ich bin da irgendwo in der Mitte, also die Richtung ist auch bei mir schon klar, was das Ziel wird. Deswegen habe ich hier auch meine Kappe auf. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also wir alle haben irgendwie so eine Vorstellung, was das heißt, gesegnet zu sein. Und ich will uns mit hineinnehmen in einen Bibeltext, den ihr auch abgedruckt findet in dem Heft, den wir kurz zusammen lesen wollen, der uns ein bisschen das näher bringt, was es heißt, gesegnet zu sein. Der Herr befahl Mose, Aaron und seinen Söhnen zu sagen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sagt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf Israel legen und ich werde sie segnen. Gott spricht hier Mose zu, dass er sich an Aaron und seine Söhne, also Aarons Söhne, wenden soll. Das waren die Priester im Volk damals, dass sie das Volk segnen sollen. Und diese Verse sind sehr bekannt und auch da steckt so viel drin. Wir wollen uns vor allem den Vers 27 angucken. So sollen sie, also Aaron und seine Söhne, meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Also mit anderen Worten, zu segnen bedeutet, den Namen Gottes auf dich zu legen. Den Namen Gottes auf jemanden legen. Es geht darum zu sagen, hey, du gehörst zu mir, ich segne dich, du gehörst zu mir. Ich dachte irgendwie vielleicht so ein bisschen wie in den meisten Fällen der gleiche Nachname. Der drückt dir auch was aus. Hey, wir gehören zusammen. Im Segen wird der Name Gottes auf die Person gelegt, die gesegnet wird. Und Gott sagt, hey, du gehörst zu mir, ich kümmere mich um dich. Ich behüte dich, ich segne dich, ich passe auf dich auf. Also es ist nicht der Prediger oder die Predigerin, die am Ende vom Gottesdienst in der Mosaik nach vorne kommt und den Segen spricht. Es ist nicht die, die segnen. Es ist Gott selbst. Gott selbst spricht den Segen zu. Der Segen ist letztendlich die Kraft, die wir brauchen, um den Alltag irgendwie zu meistern. Mit all den Höhen und Tiefen, die er mitbringt. Und Segen ist auch noch das, was uns befähigt, andere zu segnen. Oft stehen wir im Segen mit leeren Händen vor Gott, um auszudrücken, hey, ich habe nichts in meinen Händen, ich brauche das von dir. Füll du meine Hände. Und weil du meine Hände füllst, bin ich in der Lage zu geben. Ich werde gesegnet und kann deswegen anderen zum Segen werden. Und dieser Segen wird dem Pilger jetzt direkt zugesprochen und auch direkt irgendwie bestätigt. Wenn wir den letzten Vers, den dritten Vers, den letzten Teil davon lesen, heißt es ja, er, der Himmel und Erde geschaffen hat. Letztendlich ist das der erste Segen, der gesprochen wurde. Davor war nichts. Gott hat zuerst gehandelt. Er hat die Welt erschaffen. Er hat sie gesegnet mit all dem, was wir um uns herum sehen. Mit den schönen Wiesen und Tälern und all dem, was dazugehört. Das Spannende finde ich ist jetzt hier, dass immer Gott zuerst handelt. Gott ist der, der agiert. Wir reagieren. Und deswegen kommt dieser dritte Vers, dieser Segen Gottes, eigentlich vor dem ersten und dem zweiten Vers. Eigentlich steht der Segen Gottes, das Handeln Gottes am Anfang und danach sind wir in der Lage, Gott zu loben. Und dieses Gott segnet und wir antworten mit Lob ist dann Ausdruck einer Beziehung, Ausdruck einer innigen Beziehung, eines Nahsein, wie das Kind, das auf die Arme genommen wird, der Mutter. Das Kind, das nah da sein will, weil es merkt und spürt mit jedem Mal, wo das passiert, hey, Gott hat die Sache in der Hand und er hält mich, er passt auf mich auf, er hat mich gesegnet, ich gehöre zu ihm. Das Lob Gottes und der Segen Gottes in dem Psalm 134 steht jetzt aber nicht ohne Kontext da. Ich hatte es vorhin schon mal gemeint, die Psalmen, die wir uns die letzten Wochen angeschaut haben, spielen eine ganz starke Rolle. Und deswegen kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt, der Gegenwart Gottes. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Psalmen sprechen sehr viele verschiedene Lebenssituationen an. Von der normalen alltäglichen Arbeit, über der Vorfreude auf die Gegenwart Gottes, über Freude auch irgendwie grundsätzlich, aber auch irgendwie über die schweren Dinge, über diesen Hilfeschrei. Woher kommt denn jetzt meine Hilfe? Und die Antwort? Vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Oder ein anderer Psalm, der davon spricht, wie das Leid einfach zu groß ist, wie all das, was passiert ist, einfach einen überwältigt und kaputt macht ein Stück weit. Was ist denn dann? Jetzt lese ich diesen Psalm 134 und soll jetzt einfach so Gott loben. Vielleicht ist ja gerade dein Lebenspsalm, dein Abschnittspsalm, dieses Pilgerlied 129, was wirklich vom Leid spricht, was wirklich nicht einfach ist. Wenn wir diesen Psalm jetzt lesen, 134, heißt das, glaube ich, nicht, dass wir all das, was vorher angesprochen wurde, all das, was wir auf unserer Reise erlebt haben, all das, mit dem du heute Morgen hier angekommen bist, all das, was die Woche passiert ist, all das, was das letzte Jahr und Jahre passiert ist, das ist nicht einfach egal. Das wird jetzt nicht einfach hier unter den Teppich gekehrt und sagt halt, hey, bist jetzt hier in der Gegenwart, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt mach mal Lobpreis. Das ist nicht egal. Dieser Psalm 134 ist im Kontext von den vorherigen Psalmen zu verstehen. Gott weiß, was vorher alles passiert ist, wie die Reise aussah. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal okay, wenn du nicht singst. Ich finde diesen Gedanken der Gemeinschaft da so extrem wichtig. Vielleicht ist es wirklich für dich manchmal einfach zu schwer, diese Worte zu singen, die wir vorhin gesungen haben oder auch später singen werden. Weil es irgendwie einfach nicht geht. Und da geht es nicht um irgendwelche oberflächlichen Gefühle, sondern wirklich um das Tiefste innen drin, was man in den letzten Monaten und Jahren erlebt hat. Aber weil wir in Gemeinschaft sind, reicht es vielleicht auch manchmal aus, wenn deine Nachbarin für dich singt. Wenn dein Nachbar die Worte singt und du sie hörst und du merkst, wie die Gemeinde dich trägt, weil sie singt und du sitzt und darfst einfach nur sein und musst dich jetzt nicht da irgendwie großartig verstellen. Wir werden nachher wieder eine Zeit des Lobpreises haben und ich will uns einladen, gemeinsam vor Gott zu kommen, gemeinsam ihn zu ehren, ihm all das zu geben, was er verdient. Und trotzdem glaube ich, dass die Psalmen vorher und der Psalm 134 schon auch die Aufforderung beinhalten, Gott zu loben. Die ist auch nicht unter den Teppich zu kehren. Und ich glaube, das Spannende ist, dass all die Psalme klar machen und bekennen, egal was passiert, Gott ist größer. Egal wie es auf der Arbeit gerade ist, egal ob ich Freude oder nicht habe, egal ob gerade die Welt zusammenbricht, weil irgendwie durch Corona du jemanden verloren hast oder dein Job oder die Perspektive nach dem Studium irgendwie komplett baden gegangen ist, egal was und welcher dein Lebenspsalm gerade ist, welches Pilgerlied du gerade singst auf deiner Reise, alle Psalmen bekennen, hey, Gott ist größer. Gott hat es in der Hand. Er ist dabei in all dem, was passiert. Also dieses Bekenntnis ist ganz wichtig und ganz zentral. Alle Psalme haben diese Gegenwart vor Augen. Und der Pilger war auf dem Weg, vielleicht viele Wochen, Monate. Er hat es geschafft zum Fest und macht sich dann wieder auf den Heimweg. Und wir? Was machen wir? Wir pilgern weiter. Die Predigtreihe mag zu Ende sein, aber wir pilgern weiter. Roland hatte vor, ja, mittlerweile wirklich 10 Wochen, es war in der allerersten Predigt, diesen Satz gesagt, was es bedeutet, zu pilgern. Zu pilgern bedeutet, dich auf eine Lebensreise des Glaubens zu begeben, die dich Schritt für Schritt in die Gegenwart Gottes führt. Schritt für Schritt auf der Reise in die Gegenwart Gottes. Das ist das, was irgendwie alle Christen vereint. Wir haben das gleiche Ziel vor Augen. Der Grund für unsere Reise ist der gleiche. In Gottes Gegenwart zu sein, bei ihm zu sein. Eine Sache hat sich jedoch komplett verändert von unserem Pilgerweg zu dem Pilgerweg damals vor ein paar tausend Jahren. Und wieder geht es um ein Kind. Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament, er berichtet uns davon, von einem Kind, was geboren wurde, das auch den Namen Immanuel trug. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Gott wurde Mensch. Und deswegen ist jetzt Gott, seine Gegenwart, nicht nur unser Ziel, sondern er ist auch unser Wegbegleiter. Jesus ist vermutlich der beste Wegbegleiter, den wir haben können, weil er selbst Mensch wurde und er diesen Weg, diese Pilgerpsalmen auch selbst gesungen hat. Er hat selbst Freude erlebt, er musste selbst arbeiten, er hat selbst Leid erlebt. Und er ist diesen Weg auch mit einem Ziel gegangen, mit einem Ziel, das ihn auch zur Stadt Jerusalem geführt hat. Nur dann an das Kreuz, den Tod eines Verbrechers, obwohl er nie einer gewesen war. Aber 3 Tage später ist er auferstanden. Und deswegen ist Jesus wirklich nicht nur das Ziel, auf das wir uns hinbegeben, sondern er ist auch jetzt schon unser Wegbegleiter. Gott ist hier. Jesus ist hier. Jeff hat es vorhin gesagt in der Begrüßung. Gottes Gegenwart ist hier. Wir sind nicht nur unterwegs in Richtung zu seiner Gegenwart, sondern wir sind jetzt schon mit ihm unterwegs. Gott ist da. Vielleicht ist das für dich irgendwie ein neuer Gedanke, so dieses, Gegenwart Gottes, dass es im christlichen Glauben irgendwie letztendlich darum geht, gemeinsam unterwegs zu sein in Richtung Gottes Gegenwart. Ich glaube, dass wir pilgern, ist klar. Jeder von uns pilgert. Wir sind alle gerne unterwegs. Erst recht unsere Generation, glaube ich. Wir wollen alles sehen, alles erleben, irgendwie alles machen, was geht. Wir sind alle unterwegs. Also die Frage ist nicht, ob du unterwegs bist, sondern die Frage ist vielmehr, wohin? Wohin pilgerst du? Wenn diese Frage irgendwie für dich auch eine komplett neue Frage ist, die du dir auch noch nicht so gestellt hast, dann darf ich dich einladen, mit der Mosaik, mit uns unterwegs zu sein, deine Frage mitzubringen. Du brauchst keine Antworten haben. Wir können gemeinsam unterwegs sein. Ich glaube, auch auf dieser Pilgerreise wurde vieles erst irgendwie auf dem Weg klarer. Und so ist es auch bei uns. Gemeinsam unterwegs mit dem einen Ziel vor Augen. Ich glaube, wir müssen uns diese Frage immer wieder neu stellen. Leben wir mit diesem Ziel vor Augen? Mit dem Ziel vor Augen von Gottes Gegenwart, bei ihm zu sein. Dass das unsere Sehnsucht ist. Dass wir alles, was wir tun, daran orientieren, irgendwie ausrichten. Das ist nicht in irgendeinem übertrieben geistlichen Sinn, dass ich jetzt nur noch Großes der Herr Tag und Nacht singen muss oder so. Aber dass mein Innerstes und mein Grundlegendes auf Gott ausgerichtet ist, bei ihm sein zu wollen. Das Ziel ist der Grund für die Reise. Was ist dein Ziel? Wohin geht's? Ist es die Gegenwart Gottes? Ich glaube wirklich, dass es darum letztendlich geht im christlichen Glauben. Wir können oft über so viele Sachen diskutieren und auch uns irgendwie streiten untereinander. Wir kriegen das als Kirchen oft leider sehr gut hin. Aber letztendlich geht es um die Frage, sind wir gemeinsam unterwegs in Richtung auf das eine Ziel, das Christus, seine Gegenwart, bei ihm zu sein. Und deswegen lass mich dir noch zum Ende diese eine Frage stellen. Sehnst du dich nach Gottes Gegenwart, bei ihm zu sein? Bist du noch das Kind, das fragt, Papa, wann sind wir da?